Man muss immer aufpassen, manche Menschen verwechseln so dieses Thema beliebt sein oder ich muss immer nett und also Wohlfühloase etc. Das ist zum Beispiel nie mein Anspruch oder mein Ansatz gewesen, aber dieser eine Satz wäre klar in der Sache, aber zum Menschen herzlich. Also ich glaube, diese Klarheit mitzubringen, aber den Menschen gesichtswahrend aus der Situation zu lassen und das ernsthafte, das echte Interesse am Menschen. Also wenn man das so hinbekommt, dann glaube ich, würden wir ganz, ganz viele Konflikte vermeiden können.
Einen wunderschönen guten Tag, lieber Denis, und herzlich willkommen in der aktuellen Ausgabe von SMP Leader Talks.
Vielen Dank für die Einladung, Georgi.
Ja, ich habe dich vom Bildschirm sehr lange beobachten dürfen, aber ich hätte nie gedacht, dass wir so viele Gemeinsamkeiten haben. Aber da kommen wir bestimmt noch darauf zu sprechen. Ich würde gerne kurz mit deinem beruflichen Leben in eine Dimension, du bist ja multidimensional unterwegs, aber ich würde mit deiner professionelle Karriere als Schiedsrichter im Fußball starten. Mir war es auch nicht bewusst, sind sehr über 60.000 Schiedsrichter und nur die wenigsten gehören zu den Besten, die dann auch in der Bundesliga pfeifen dürfen, sind 24 Leute. Wenn du zurückblickst, da kann man ja so ein bisschen besser die Muster erkennen. Und was würdest du sagen, was war damals die entscheidenden Erfolgsfaktoren, dass du überhaupt zu dieser Elite gehören durftest?
Ja, also die Frage ist sehr spannend deswegen, weil viele fragen ja, sag mal, was brauchst du denn oder welche Fähigkeiten sind notwendig, um am Ende in die Spitze zu kommen? Und ich hatte es erst vor ein paar Wochen, dass ein sehr guter Freund von mir, wir haben zeitgleich angefangen und er war vom Fußballverständnis und von der Art, wie er Spiele geführt hat, der war deutlich besser und deutlich erfahren. Also man hat schon gemerkt, der hat einfach das, der hat's in den Genen. Ich glaube aber, dieses Dranbleiben mit Rückschlägen gut umgehen können und gleichzeitig das Thema Kommunikationsfähigkeit, ein Gespür für die Menschen. Also wenn man letztendlich alle Themen so mit betrachtet, natürlich Fußballverständnis, irgendwann brauchst du auch dieses Gefühl für das Spiel. Aber ganz am Ende denke ich, dass dieses diszipliniert dranbleiben eines der Kernthemen ist mit und der zweite Baustein tatsächlich so dieses, wie gehe ich mit Rückschlägen am besten um? Das ist so ganz am Ende, insbesondere im Schiedsrichterbereich, ganz elementar. Warum? Weil wir halt einfach wenig Fans haben. Also es geht jetzt kein Mensch wegen uns ins Stadion oder sehr wenige, sagen wir es mal so. Und wir haben sehr häufig, natürlich sind wir Situationen ausgesetzt, wo Menschen uns kritisieren, manchmal unberechtigt kritisieren und dann fühlt sich das manchmal ganz komisch an und wenn du das halt gut verarbeiten kannst, dann glaube ich, kommst du schneller voran und dann brauchst du natürlich auch gewisse Kommunikationsfähigkeiten und ein Gespür für die Menschen und so, glaube ich, sind das die wichtigsten Parameter.
Denis, es ist immer auch eine Frage der Aufopferungsbereitschaft, weil du mit so einem Aufstieg automatisch einiges fallen lässt. Und ich habe mit Professor Essen darüber gesprochen, dass so der Begriff Work-Life-Balance nicht sehr günstig ist, weil man eigentlich während der Arbeit auch leben sollte.
Ja.
Aber dich hat so eine Metapher von einem Patchwork-Teppich. Und sie sagt, das sind so unterschiedliche Bereiche, die in jeweiligen Lebensphasen einfach deutlich mehr Platz einnehmen. Und so ein Aufstieg, kann ich mir nicht anders vorstellen, auch aus eigener Erfahrung, kann nur dadurch entstehen, dass du diesen Aufstieg, sagen wir, übergewichtest in dem Teppich des Lebens. Wie war es bei dir?
Ja, also ich weiß gar nicht, von wem ich diesen Satz gehört habe. Jedes Leben hat ja einen bestimmten Preis. Also den
hast du in einem Podcast von einem Kollegen von mir gehört, der dir über einen Film erzählt hast, wo eine Frau sagte, alles im Leben oder jedes Leben hat einen Preis, ja, das, genau, den man bezahlen muss. Genau.
Genau. Und das ist tatsächlich so, dass wenn ich so zurückblicke, ich meine, ich bin jetzt quasi auf der Zielgerade der Karriere. Wenn man da zurückblickt, dann habe ich natürlich sehr viel aufopfern müssen in Bezug auf Freunde, Familie, wenig Zeit, weil wir ja wenig Heimspiele haben, immer unterwegs sind und insbesondere, wenn man internationaler Schiedsrichter dann ist und war, dann hat es ja natürlich auch, am Ende ist es, reduziert sich alles darauf, dass mit wenig Zeit kannst du eben bestimmte Verbindungen nicht stärken. Und das ist, das spüre ich dann in ganz, ganz vielen Situationen. Das spürt man mit manchen Freunden, zu denen man halt dann weniger Kontakt hat, aber auch in der Familie, insbesondere dann auch zu meiner Tochter habe ich halt einfach nicht so ein gutes Verhältnis. Und das sind halt alles so Themen, die sich über die Jahre entwickeln und diesen Preis zahlt man auf der einen Seite. Und ich glaube, es ist halt auch in jungen Jahren zumindest, wenn man das so gemacht hat, ist es niemals ja also bewusst, sondern man ist dann in dieser Maschinerie und denkt sich höher, weiter, schneller und ich will erfolgreich sein als Sportler, ich will einfach nach oben kommen irgendwie und dann blendet man vieles aus, vergisst Menschen, die einem sehr wichtig sind und das ist dann am Ende der Preis und rückblickend, wenn ich eine Sache ändern könnte, wäre es tatsächlich, dass ich, wenn ich dann zu Hause war, war ich aber nur körperlich anwesend, aber geistig nicht, also diese Bewusstheit zu haben, wo bin ich und wer hat jetzt eigentlich so die Prio im Leben, das ist schon so ein Thema, an der ich halt dann in den letzten Jahren vor allem extrem gearbeitet habe.
Ja, das wie. Wir kennen ja zusammen, Jens Kossende würde sagen, anwesend, abwesender Vater.
Ja, genau.
Ja. Wann hast du Jens Kossende kennengelernt und welche Rolle hat bei dir das Konzept Selbstentwickler gespielt?
Ja, also
bewusst?
Ja, also 2011 war so der erste Kontakt zu Jens, aber nur über seine Bücher tatsächlich. Da haben die mich ja da wurde ich von den Spielern zum schlechtesten Schiedsrichter gewählt. Und ich habe mir die Frage gestellt, also so fachlich war eigentlich alles okay, aber also ich war irgendwo im Mittelfeld von den Benotungen, aber irgendwie dachte ich mir, scheint es, dass mir was fehlt. Das kann emotionale Intelligenz sein, das kann ein Gespür für mein Gegenüber sein. Und tatsächlich war das so das Hauptproblem, dass ich in meinem Wahn höher, weiter, schneller einfach die Menschen vergessen habe oder wie es René Bourbonus mal zu mir gesagt hat, ich habe Härte mit Stärke verwechselt. Das ist ein sehr schöner Satz eigentlich, das ist es auch so. Und da habe ich dann tatsächlich so den ersten Kontakt gehabt zu Jens Korsen, habe seine Bücher ja inhaliert, würde ich schon fast sagen. Ich habe alles mir reingezogen, was geht. Also von wirklich Bücher, die er damals hatte und Videos, wenn ich sie damals gefunden habe. Und irgendwann habe ich ihn dann persönlich kontaktiert tatsächlich. Ich habe gesagt, ich habe mich da ganz brav vorgestellt, habe gesagt, ich bin Dennis Aitekin, ich pfeife Spiele in der Bundesliga. Und dann hat er gesagt, ich kenne Sie doch, ich schaue ja Fußball. Und dann haben wir uns persönlich getroffen, kamen dann zum Austausch. Und seitdem hat sich wirklich so eine Freundschaft entwickelt. Wir treffen uns regelmäßig. Ich zeige ihm sozusagen die Perspektive vom Fußball, wie sich Spieler verhalten und er aus seiner verhaltenstherapeutischen Perspektive, wir analysieren quasi Menschen, Spieler, Situationen und es macht halt große Freude, weil es eine unglaublich inspirierende Persönlichkeit ist.
Kann ich nur bestätigen. Ich weiß nicht, ob er überhaupt dessen bewusst ist, wie vielen Menschen er einen Impact hinterlassen hat, was lebensprägend war. Für mich war das der Fall. Und Dennis, du hast ja erwähnt, 2011 bist du als unbeliebtester Schiedsrichter gewählt worden, 2020 oder 2021 oder in beiden Jahren wurdest du als der beliebteste Schiedsrichter der Bundesliga gewählt worden. Wie würden jetzt in unserem Turnaround-Verständnis die Frage aufwerfen, was waren die Turnaround-Hebel, das ist ja wirklich ein Turnaround, von ganz unten, von nach ganz oben, was waren vielleicht Top 5 Must-Win-Battles aus deiner Perspektive? Man versteht im Nachhinein deutlich besser, was da gelaufen ist.
Ja, ja. Also ich glaube, so diese fachliche Expertise, also ich habe mich ja auch sehr, also ich beschäftige mich auch mit sehr vielen Wissenschaftlern, also egal ob Entscheidungsforscher oder eben Verhaltenstherapeuten, Emotionsforscher, mir geht es ja immer darum zu verstehen, was passiert da eigentlich im Menschen und warum verhalten sich manche Menschen in bestimmten Situationen abweisend und wie kann ich Menschen abholen, wie kann ich letztendlich mehr Akzeptanz auch gewinnen. Und ich glaube, wenn ich jetzt zurückblicke, war es tatsächlich diese absolute Fokussierung auf die Funktion und das Ausführen von, also da gibt es ein Regelwerk und ich führe oder ich setze einfach die Regeln um. Und dabei nutze ich aber den Spielraum nicht unbedingt und vergesse auch die den Menschen. Also ich achte wenig auf körpersprachliche Reaktionen. Ich habe damals gar nicht verstanden, warum manche Spieler wie reagiert haben. Und wenn man sich damit eben tiefer beschäftigt, dann sieht man schon, dass ein Kernthema bei mir war, vor lauter auf sich fokussiert sein, sich immer, also so dieser Weg zum perfekten Schiedsrichter, das war so immer dieses Ziel, sieht man plötzlich, vergisst man die Menschen auf dem Weg. Und das war so, glaube ich, das Hauptproblem. Und als ich erst dann mir ganz viele Situationen bewusst gemacht habe, die Reaktion der Menschen um mich herum auf mich wirken lassen habe, das in meine Entscheidungen einfließen lassen habe, meine Entscheidungen ganz banal teilweise erklärt habe. Also manchmal, das sind ja wirklich ganz einfache Themen, die ich geändert habe. Also zum einen Entscheidungen zu erklären, auf Augenhöhe zu erklären, hat schon eine ganz andere Akzeptanz bewirkt. Proaktiv und transparent die Entscheidung im Vorfeld der Entscheidung zu kommunizieren, war ein ganz, ganz großes Thema. Und aber auch so diese eigenen Werte zu leben, also zu spüren, okay, was möchte ich eigentlich für ein Schiedsrichter sein? Und ich war ja nicht, damals auch nicht, der Knallharte, der den Menschen vergisst und einfach nur Regeln ausführt und umsetzt, sondern mir waren die Menschen ja damals schon auch wichtig, aber ich habe halt, weil ich immer nur nach innen gerichtet war, also ich war immer nur mit mir selber beschäftigt, habe ich die Menschen im Außen vergessen. Und wie gesagt, rückblickend, wenn ich das, diese Bewusstheit früher gehabt hätte und Jens vielleicht früher kennengelernt hätte, hätte ich dem einen oder anderen viel Leid erspart.
Wer weiß, was da wäre. Was mir super geholfen hat, beim Thema Entscheiden zu verstehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen einer Wahl, zwischen Wählen und Entscheiden. Weil wenn jemand bei dir jetzt auf dem Spielfeld ja jemanden schlägt, dann kannst du einfach die rote Karte ziehen, weil das digital ist. Das ist eindeutig. Wenn man jetzt gestern ein Spiel Bayern gegen Hoffenheim anschaut, da waren so viele Entscheidungen, die unterschiedlich ausgelegt werden können, das ist eine echte Entscheidung unter Unsicherheit und unter Ungewissheit. Und diesen Unterschied, glaube ich, zu verstehen, ist wichtig. Ja.
Nee, absolut. Also das ist ja, der Entscheidungsforscher Professor Gigerenzer, also Risikokompetenz, der spricht ja von Risikokompetenz. Und wir Schiedsrichter sprechen von faktischen Entscheidungen. Das bedeutet, habe ich eine Situation, die schwarz oder weiß ist, die eben, also machen wir mal ein Beispiel, ist der Ball hinter der Torlinie ja oder nein? Das können wir technisch und letztendlich relativ einfach nachweisen, weil wir mittlerweile so viele Kameras im Stadion haben und die Technologie das löst. Genauso ist es im Übrigen mit dem Abseits mittlerweile. Also du musst mal die letzten Monate die ganze Entwicklung auch in den Medien betrachten. Ganz viele Menschen regen sich darüber auf, dass jetzt Abseitssituationen nur ein Zentimeter, also die sagen, also da wird quasi das dargestellt, dass ein Spieler ein Zentimeter im Abseits steht, also nur die Fußspitze. Und die Menschen regen sich furchtbar darüber auf, wie es denn sein kann, dass das als Abseits gewertet wird. Und sie vergessen dabei, dass es nicht der Mensch, der davor sitzt, macht, sondern die Maschine oder die Technik, die Technologie sagt, okay, aufgrund der Körperpositionen, das sind 23 Messpunkte am Körper, die gemessen werden von jedem Spieler, ist dieser Spieler eindeutig ein Zentimeter im Abseits. Also technisch gelöst, aber die Leute akzeptieren es nicht. Und das ist ein Phänomen, mit dem ich mich gerade auch beschäftige. Deswegen habe ich auch Professor Gigerenzer kontaktiert. Wir haben jetzt bald einen persönlichen Austausch genau zu dieser Sache, weil das für mich hochgradig spannend ist, dass faktische Entscheidungen in der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen werden, weil diese Fußballromantik noch in den Menschen drinsteckt. Also du willst als Fußballfan begreifst du nicht, dass diese 1 Zentimeter einen Impact haben könnten auf diese Situation. Und das ist eigentlich das Spannende. Aber faktische Entscheidungen, das ist eigentlich so der Begriff, ja.
Und Dennis, zum Beispiel diese 1 Zentimeter in Premier League ist ein bisschen anders ausgelegt, weil die Toleranzgrenzen haben, oder?
Also nicht, dass ich wüsste. Aktuell nutzen die, glaube ich, auch diese SAUT-Technologie, nennt sich das.
Okay.
Da gibt's ja eine Diskussion aktuell. Also es wird diskutiert, will man das so beibehalten? Also ich meine, klar, die Technologie entwickelt sich. Und will man jetzt genau diese präzise Herangehensweise oder schafft man sozusagen in irgendeiner Form eine Karenz letztendlich? Und das ist spannend zu beobachten und es wird auch die nächsten Jahre, denke ich, noch viel, viel spannender, auch wie das Thema KI-Einsatz im Fußball sein wird.
Ich freue mich für dich auch, dass du mit Professor Gegereinzer sprichst. Ich habe das Gespräch mit ihm auch genossen. Der hat ja nicht nur die Risikokompetenz im Fokus, sondern der ist auch ein Riesenfan der Intuition. Du zitierst in deinem Buch sehr, sehr viel Kahneman mit Management Biases und menschlichen Biases.
Ja.
Ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber die waren ja einander nicht sehr grün zu Lebenszeiten von Kahneman. Ja, welche Rolle spielt die Intuition in deinem Leben und auf dem Spielfeld?
Ja, also ich sag dir, das Thema Intuition ist extrem wichtig für uns, weil ich meine, das speist sich ja aus sehr vielen Erfahrungswerten. Und wenn man Professor Gigerinzer eben, wenn man sich mit ihm beschäftigt, dann sagt er ja, das ist ja jetzt nicht nur Zufall, dass man bestimmte, also in einem Gebiet, wo man sich auskennt, da sollte man ja sogar unbedingt die Intuition letztendlich mit einfließen lassen. Und natürlich kennen wir uns im Fußball aus, weil wir ja hunderte Spiele geleitet haben, hunderte Situationen oder tausendfach Situationen, Bewegungsmuster kennen. Und sehr häufig nutzt uns auch diese Intuition. Wir haben nur eine Herausforderung gerade, dass eben durch die Technologisierung des Fußballs die Bauchentscheidungen oder diese Intuition ein Stück zurückgedrängt wird, weil man durch den Einsatz der Technologie plötzlich ja bestimmte Situationen, bestimmte veränderte Prozesse hat. Und dann kann es dazu führen, dass man an der einen oder anderen Stelle nicht mehr sich auf die Intuition verlässt, sondern einen Prozess einschlägt, der eben diesem technologischen Fortschritt Rechnung tragen muss. Und im Konkreten heißt es kann sein, dass man dann eine Entscheidung trifft, die eher in Richtung Cover Your Ass geht, wie es Professor Gigerinzer sagt, dass du vielleicht intuitiv denkst, boah, das müsste eigentlich so sein, aber aufgrund der aktuellen technologischen Situation kannst du das gar nicht so entscheiden, weil du einfach weißt, da gibt es sehr viele Prozesse, die wir beachten müssen mittlerweile. Und das, also es ist hochkomplex geworden. Also es ist hochkomplex geworden und du merkst, es ist sehr viel auch mit Wissenschaft letztendlich. Und genau diese Themen, die machen halt so großen Spaß, sich da rein zu vertiefen, warum man dann an der einen oder anderen Stelle vielleicht so entscheidet und nicht anders.
Dennis, wir haben ja eine sehr ungewöhnliche Konstellation bei einem Fußballspiel, dass das ein sehr stark reglementiertes Spiel ist. Es gibt ein sehr klares Regelwerk. Siehst du es nicht als eine Entwicklung im Kontext von KI, dass man in der Zukunft einfach keine Schiedsrichter benötigen wird?
Ja, also da würde ich dir, ich möchte nicht sagen widersprechen oder ich würde zumindest einschränken, dass das Regelwerk sehr klar ist. Es ist im Fußball gar nicht so klar. Also ich mache dir mal ein Beispiel, das Thema Handspiel. Also wenn wir über Handspiel reden, dann jammert sozusagen jeder und sagt, aber mal ist es so etc. Eindeutig wäre es zum Beispiel, wenn wir sagen würden, jede Berührung der Hand oder vom Arm zu einer bestimmten Grenze ist strafbar. Das wäre klar. Das ist es aber nicht. Und solange das nicht ist, wird die KI immer Probleme bekommen. Das heißt, die KI kann ja den Menschen nicht, also in der Tiefe und in diesem Verhaltensmuster ja letztendlich analysieren. Also zumindest nicht so, wie wir jetzt aktuell auf dem Platz agieren. Und wenn wir jetzt die Regel hätten, jede Berührung ist Hand, dann kann natürlich das technologisch wunderbar und einfach gelöst werden. also machen wir das Thema Abseits. Es kann sein, dass wir vielleicht in 5 bis wie viele Jahren, dass es dann heißt, wir brauchen keine Assistenten mehr, die das Abseits anzeigen, weil das technisch lösbar ist. Das ist tatsächlich denkbar. So, jetzt geht's aber eben, es gibt aber sehr, sehr viele Situationen, wo die Interpretation, also wo du nicht in den Kopf des Spielers reingucken kannst, ist diese Armhaltung Absicht, war der Versuch, den Gegenspieler, war das Absicht, den Gegner zu treten oder, also all diese Themen, da kannst du nicht in den Kopf des Spielers gucken. Insofern hat der Fußball schon noch sehr viel Spielraum, wo du einfach die KI noch nicht so richtig einsetzen kannst. Aber wenn die Regeln irgendwann so angepasst werden, dann könnte es passieren, dass dann irgendwann einer sagt, okay, für was brauchen wir dann eigentlich noch einen Schiedsrichter? Weil das System, also ich stelle mir das so vor, dass dann plötzlich eine Lampe aufleuchtet und die Spieler bleiben plötzlich stehen. Aber bis dahin bin ich nicht mehr im Einsatz.
Ich drücke uns die Daumen, dass das möglichst lange noch menschlich bleibt. Dennis, aber eine Verständnisfrage in Bezug auf die Technologie und was sie mit euch Schiedsrichtern macht, weil es gibt ja zum Beispiel im DFB-Pokal in den ersten Runden gibt es ja keinen Videoassistenten. Genau. Was dazu führt, dass man anders pfeift bei Abseitssituationen, weil man nicht mehr diese Absicherung hat wie früher. Was macht das mit Menschen?
Also ich würde jetzt nicht die Wahrheit sagen, wenn ich sagen würde, das lässt einen kalt. Ich bin ja aufgewachsen und auch in die Bundesliga gekommen ohne Videoassistent. Bis 2017 gab es ja keinen Videoassistenten. Ab 2018 wurde der Videoassistent eingeführt und bis dahin haben wir gelernt, mit sehr viel Unsicherheit Entscheidungen zu treffen. Das Spiel als, jedes Spiel war quasi so für sich ein Werk. Und dieses Werk hast du in Balance halten müssen im Sinne des Fußballs. Jetzt hast du die technologischen Möglichkeiten, wo ganz viel plötzlich aufgelöst wird, technisch, also wo Spielraum immer enger wird. Und wenn du jetzt plötzlich den Videoassistenten auch noch hast, der ganz viele Sachen auflöst und du von 10 Spielen 9-mal den Videoassistenten hast und dann hast du den einmal nicht, dann musst du dich wieder komplett umstellen. Also es ist wirklich so, dass du also gar nicht mal wegen der Entscheidungsfreudigkeit, sondern es sind auch manche Prozesse anders. Also du musst, also wenn der Videoassistent im Einsatz ist, muss ich manchmal ja warten, bis der Spielzug zu Ende ist oder bis der Ball im Tor liegt, damit ich wenn irgendein vorher ein Foul war etc., dann könnte ich es ja noch korrigieren. Wenn es kein Videoassistent gibt, muss ich sofort letztendlich diese Entscheidung treffen. Also es gibt eine große Änderung in den Prozessen und das führt natürlich auch dazu, dass wir immer hin und her switchen im Kopf und auch in der Vorbereitung aufs Spiel. Und sehr häufig schließt sich dann immer die Frage an, ja, was gefällt dir denn besser? Aber das kann ich gar nicht mehr sagen, weil ich muss ehrlicherweise gestehen, ein Fußball ohne Videoassistenten, bei der Geschwindigkeit, bei der Entwicklung der Medientechnik, bei der Präsenz der Kameras, das wäre fahrlässig, wenn wir jetzt das komplett abschaffen würden und sagen würden, wir machen es wie früher. Und das wäre, wie wir mal jetzt sagen würden, wir schaffen jetzt GPS ab oder sonst was. Also ich meine, die Technologie entwickelt sich und der Fußball entwickelt sich, ist viel schneller geworden. Die Spieler regenerieren brutal schnell. Sie sind athletischer, schneller und all diese Faktoren. Wir kämpfen quasi mit den menschlichen Grenzen, wir haben eben letztendlich Grenzen, du kannst halt nicht alles wahrnehmen und das sind schon Herausforderungen, wo du dann an die Grenze kommst, wo du dann einfach die Technik auch brauchst.
Du zitierst in deinem Buch einen Bestseller-Autor, der sagt, eigentlich ist mein Ziel, jedes Spiel zu gewinnen, ohne zu kämpfen, oder die beste Strategie ist Strategie, zu gewinnen, ohne zu kämpfen. Und du hast ja auch, glaube ich, gesagt, du möchtest immer ein leichtes Spiel genießen, nur dass es kommt nicht von außen, kommt von dir aus, wie du das anpackst. Und das macht einen Unterschied. Ja,
ja, also es ist ja zunächst mal so, ein leichtes Spiel oder wenn man das jetzt im Unternehmenskontext sieht, ein Team, was sich leicht anfühlt und gut führen lässt, das ist ja am Ende immer schon eine harte Arbeit davor. Also du musst wenn du schon eine hohe Akzeptanz hast, wenn du zu einem Spiel kommst, in unserem Fall, wenn man eine hohe Akzeptanz als Schiedsrichter hat, die Menschen einen vertrauen. Und das ist wirklich das ganz Zentrale. Wenn Spieler spüren, dass sie Vertrauen haben, oder wenn Mitarbeitende spüren, ich kann meinem Vorgesetzten oder meiner Vorgesetzten vertrauen, dann hast du ein deutlich leichteres Spiel, sowohl in der Firma als auch auf dem Fußballfeld. Und das ist aber harte Arbeit, das erarbeitet man sich über die Jahre mit einer gewissen Erfahrung. Und wenn diese Verbindung zu den Menschen hergestellt ist, dann wird's immer wieder ein leichtes Spiel. Die Einzelsituationen, die komplexen, die kommen eh automatisch. Aber ein Spiel, was aus den Fugen gerät, das gerät nur dann aus den Fugen, wenn die Leute einem nicht mehr folgen, jeder macht, was er will. Das ist ja wie auch im Unternehmenskontext, wenn jeder macht, was er will, dann gerät sie immer aus den Fugen. Und das ist so für mich immer das Ziel gewesen, dass wenn man irgendwo hinkommt, die Leute sagen, dem kann man vertrauen. Der macht auch Fehler, aber grundsätzlich wissen wir bei dem, das sind die Leitplanken, also Berechenbarkeit ist eines der wichtigsten Faktoren für einen Schiedsrichter, aber auch für eine Führungskraft. Wenn du nicht berechenbar bist, dann verlierst du letztendlich das Team oder in unserem Fall das Spiel.
Ich fand diese Aussage sehr wertvoll. Vertrauen reduziert Komplexität. Jetzt stellt sich nur die Frage, wie ich Vertrauen, du hast jetzt einen Punkt genannt, Berechenbarkeit, Vertrauen erzeuge. Das ist, du hast ja die Chance gehabt, über 10 Jahre dieses Vertrauen aufzubauen und deinen Entscheidungen Gewicht zu verleihen. Aber wie macht man das? Vor allem, wenn man eine junge Führungskraft ist. Was würdest du empfehlen?
Also ich glaube, was ganz entscheidend ist, dass man, ich meine, du hattest ja auch Hanna im Podcast, Hanna Panidis. Und es geht halt wirklich auch um das Thema Zuhören, also wirklich so zuhören, dass man auch den Gegenüber verstehen will. Also wenn ich auf dem Platz bin, dann ist eines der wichtigsten Themen, die ich mache, achte ich extrem auf die Emotionen der Spieler, also auf diese zwischenmenschlichen Situationen, also wie gehen die gerade miteinander um? Das sind so kleine Gestiken, wenn ich sehe, der eine zeigt eine Verachtungsexpression gegenüber den anderen, dann weiß ich, okay, ich muss mich um die beiden kümmern. Oder auch, wenn ein Spieler gegenüber mir Verachtung zeigt, also Dr. Dirk Eilert ist ja ein ganz renommierter Emotions- und Mimikresonanzexperte, mit dem beschäftige ich mich ja auch. Und wenn du sowas spürst und ein Gespür hast für den Menschen, dann kannst du auf die einwirken. Und wenn die spüren, oh, da ist einer, der interessiert sich ernsthaft für mich. Oder manchmal laufe ich durchs Spiel und spüre, irgendwie ist der komisch zu mir heute. Dann frage ich den. Da laufe ich hin und sage, du, sag mal, habe ich dir irgendwas getan heute? Und häufig kommt dann, nein, du doch nicht. Ich bin total sauer auf den Trainer oder irgendwas. Also wir Menschen beziehen ganz viel immer auf uns. Und so eine ganz banale Frage klärt das eigentlich auf. Und deswegen ist, glaube ich, so das Interesse am Menschen, also das echte Interesse am Menschen, hilft da extrem auch tatsächlich, dass dann Menschen einem auch vertrauen oder in meinem Fall dann Spieler, das wirklich merken, okay, mit dem kann man tatsächlich auch ganz normal umgehen. Und der nächste Punkt ist tatsächlich für mich neben diesem was auch vertrauensbildend ist, ist, dass diese Echtheit, also das heißt, wenn Menschen spüren, dass ich echt bin, also außerhalb vom Platz und auf dem Platz, diese Echtheit habe, das ist, zumindest habe ich so die Erfahrung gemacht, dass das mir über die Jahre wahnsinnig geholfen hat, dass ich mich nicht verstellen muss. Und wenn dieses Nicht-Verstellen da ist, dann verbindet das mir enorm.
Mit jedem Abo wächst unser Podcast und Top-Gäste sagen noch schneller zu. Abonnieren Sie unseren Kanal, aktivieren Sie die Glocke und wir liefern die besten Köpfe. Versprochen. Und Dennis, du sprichst ja diesen Aspekt des Authentischseins. Ja. Ich habe zum Beispiel mit Dr. Sprenger darüber gesprochen, der sagt, du kannst nicht authentisch sein, du kannst nur authentisch wirken.
Ja.
Ja, weil er sagt, authentisch sein bedeutet, keine Rolle zu spielen, obwohl man unterschiedliche Rollen spielt. Rolle des Vaters, Rolle des Kollegen, Rolle des Bosses oder des Schiedsrichters auf dem Spielfeld. Wie findest du da die klare Linie und vielleicht auch entsprechend deine Werte? Ja?
Die Frage ist immer für mich, äußere ich meine Emotionen oder äußere ich das, was ich gerade fühle, auch ganz offen gegenüber einem Spieler? Also ich habe damit kein Problem, wenn ich daneben liege, dem Spieler zu sagen, ich glaube, ich lag daneben. Oder dass ich sage, hey, das tut mir leid oder ich ärgere mich selber gerade. Oder, keine Ahnung, ich bin jetzt mittlerweile 47, wenn das Spiel extrem schnell ist und ein Spieler schaut mich dann manchmal an und sagt, boah, du schaust aber ganz schön fertig aus, sage ich, ja, so fühle ich mich auch. Also, weißt du, was ich meine? Es ist so dieses, wenn die merken, der
ist auch ein Mensch.
Ich mach quasi aus meinem Herzen oder aus den Emotionen keine Mördergrube, sagt man da, glaube ich. So heißt, glaube ich, dieses Sprichwort. Und also ich öffne mich da schon. Und dieses Öffnen, also ich habe ein Problem damit, dass man sich permanent immer nach außen so stark zeigen muss. Also ich weiß nicht, ob das notwendig ist. Manche sagen ja, dass man in manchen Positionen ganz genauso sein soll. Aber ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mit denen normal umgehe, dass wir mal über auch ganz einfache, banale Probleme, die man so hat oder auch Sachen sich austauscht, und wenn die Spieler merken, hey, letztens wurde einer Vater, dann habe ich gesagt, hey, Glückwunsch zum Nachwuchs, jetzt kommen die richtig wilden Wochen, viel Spaß damit, dann verbindet das halt. Und ich glaube, jetzt gibt's Leute, die sagen, ja, aber du musst mehr Distanz wahren vielleicht zu den Spielern oder zu den Mitarbeitenden. Aber ich weiß nicht, und das ist so eigentlich die Essenz, würde ich sagen, in der Sache klar, aber zum Menschen herzlich. Das ist das, was ich versuche, jede Woche irgendwie auf den Platz zu bringen, und nicht diese Unnahbarkeit und Fehlerfreiheit. Ich glaube, so Menschen, die perfekt sind, glaube ich, die mag eh keiner so richtig. Und wenn man sich halt so ein Stück weit verletzlich zeigen kann, dann wird es an der einen oder anderen Stelle auch bei so einem harten Business wie Fußball auch akzeptiert. Und im Unternehmenskontext, finde ich, gibt es ja auch genügend Studien dazu, dass das ja auch jetzt nicht ganz so von Nachteil ist.
Da du dich unglaublich viel für die unterschiedlichsten Dinge interessierst, auch im Kontext der Führung, hast du dich mit dem Thema Demut beschäftigt?
Also Demut, in der Tiefe wahrscheinlich wie du noch nicht. Also, aber ich glaube, das Thema Demut, also ich sehe das Thema Demut in der Form, dass ich vor der Aufgabe, Demut zu haben. Also sprich, natürlich kann ich sagen, als Schiedsrichter, der in der Bundesliga pfeift oder auch international gepfiffen hat, wenn ich ein Spiel leite, was, keine Ahnung, jetzt Regionalliga, Dritte Liga oder was auch immer, könnte ich mich hinstellen und sagen, ich bin so erfahren, ich mache das so links nebenbei. Ich sehe dieses Thema der Demut auch eher aus der Perspektive der Vorbereitung. Also ich habe eine Pflicht und eine Verantwortung gegenüber allen Teilnehmenden, egal in welcher Liga die Spieler spielen, dass ich mich so optimal vorbereite, und das ist so diese Demut vor der Aufgabe. Also die Perspektive habe ich auf dieses Thema, aber ich bin sicher, da hast du nochmal ganz andere Tiefe.
Ich habe mit Dr. Frank darüber gesprochen, dass Demut hängt für mich zum Beispiel auch sehr stark mit dem Thema Dankbarkeit. Ja. Und was eine super spannende Übung war, auch für mich ein bisschen einzuschätzen, ich bin jetzt auch 47, so wie du, ich habe ein bisschen mein Leben reflektiert und die Frage aufgeworfen, welche Rolle bei mir der Zufall, Glück oder Fortune gespielt hat. Hast du dich damit mal beschäftigt, wie wichtig das war, einfach tatsächlich den richtigen Menschen kennengelernt zu haben, zufällig das Buch von Jens Korsen empfohlen zu bekommen, und ohne würde man vielleicht nie im Leben sich mit diesem Thema beschäftigen, und das hätte vielleicht ganz andere Implikationen auf mein Leben, diese Serendipität, so im modernen wissenschaftlichen Deutsch. Ja.
Also ich glaube tatsächlich, dass dieses Reflektieren, was ist so in den letzten 20 Jahren passiert und an welchen entscheidenden Momenten war vielleicht die entscheidende Person da, das habe ich schon mal gemacht. Dann stellst du plötzlich fest, mein Gott, wenn der nicht da gewesen wäre damals, dann wäre ich niemals in die dritte Liga aufgestiegen. Und wenn in der dritten Liga der nicht da gewesen wäre, wahrscheinlich hätte ich es dann damals auch nicht geschafft. Aber ganz am Ende glaube ich schon, dass sich Qualität schon durchsetzt, und man muss dann halt einfach auch ein Stück weit sich ja mit all diese, also man muss schon auch letztendlich was einsetzen, sich wirklich disziplinieren und da seine alles reinlegen für das Thema, damit man auch dann das Glück herausfordert oder damit man auch dann letztendlich das Glück hat, dass einer da ist zum richtigen Zeitpunkt. Aber jetzt hinzugehen und zu sagen, also Glück hat noch nie in meinem Leben eine Rolle gespielt oder das glaube ich, das wird's bei keinem geben, bei niemanden, weil es gibt immer irgendwelche Konstellationen, wo du dann einfach ja das große Glück hattest, solche Persönlichkeiten oder Menschen kennenzulernen, die dir dann eben weitergeholfen haben auf die nächste Karriereleiter oder auf die nächste Stufe.
Ich glaube, das ist genauso falsch, wie zu sagen, der hat nur Glück gehabt, ja, weil wenn du jetzt den Erfolg sieht man nur im Nachhinein, ja, bei jemandem, was dafür getan wurde, merkt man ja häufig gar nicht, weil man meistens nur eine selektive Wahrnehmung, dann kann man Spotlight, ja, man sieht nur den Erfolg, ja, welchen Preis wir dafür gezahlt haben, sieht man nicht. Und deswegen ist Glück mit dem Tüchtigen, ich finde, das ist eine sehr gute Kombination, die beide Elemente mitnimmt. Aber wenn du jetzt, wir kommen zurück zu Kahneman und Tversky, wenn du jetzt die Biases aufnimmst, diese kognitive Verzerrungen, was sind aus deiner Sicht, sagen die drei Biases, wo du sagst, da sollte man besonders aufpassen, die fallen dir besonders stark auf im Alltag, sowohl im beruflichen wie auch vielleicht im managerialen?
Boah, es gibt ja so viele Biases, aber tatsächlich ist es so, ich würde sagen, das Thema Confirmation Bias ist ein ganz großes Thema, wo ich einfach so diesen Eindruck habe, dass man, das habe ich auch auf dem Platz, dass ich dann nur noch die Sachen wahrnehme, letztendlich, die jetzt gerade, also ich gebe ein Handspiel und dann gibt es unterschiedlichste Gründe und Parameter, warum diese Entscheidung jetzt so getroffen wurde. Und wenn du dann vom Videoassistenten letztendlich korrigiert wirst, dann und du stehst dann wieder vor diesem Bildschirm, dann musst du quasi diesen Reset-Knopf drücken, um dann halt einfach neue Informationen aufzunehmen und nicht nur das wahrzunehmen, was du denkst und was du glaubst, was tatsächlich dann tatsächlich auch deine Entscheidung bestätigt, ja. Und das ist halt einfach so, das haben wir ja auch im beruflichen Kontext, dass wir dann nur noch die Argumente sehen, die da darauf einzahlen. Dann gibt's natürlich, gut, das Thema Spotlight Bias ist auch eine Sache, die wo ich sag, das haben wir auch sehr häufig, dass wir uns dann auf eine Sache konzentrieren, also wirklich alles andere ausblenden und dann sehen wir nur noch, wenn man ein rotes Auto kaufen will, dann sieht man nur noch die roten Autos und sowas haben wir halt auch. Plötzlich auf dem Platz siehst du, du denkst, der ist so und so und dann der Spieler macht das und das immer, dann reduzierst du den auf diese Sache und ja, da denke ich mir jedes Mal, naja, das kann jetzt auch nicht so letztendlich sein und deswegen versuche ich wirklich immer in diese Bewusstheit zu kommen. Also das ist so für mich und also von den ganzen Biases, die es so sonst noch gibt, was würde ich da als dritten noch nehmen?
Es gibt was mit dem Status Quo, Dennis? Diese Status Quo Orientierung?
Status Quo Orientierung, was meinst du damit genau?
Dass die Menschen tendieren zu dem, was sie haben, weil sie alles Unbekannte und die Veränderungen sehr, sehr schlecht antizipieren können. Und man sagt ja so schön, das bekannte Unglück ist besser als unbekanntes Glück, ja.
Ja, also ich glaube, da gibt's ja ganz viele Themen, wo ich glaube ich auch noch so feststelle, ist, dass wenn es gibt auch den Bias, ich weiß gar nicht den richtigen Fachbegriff dafür, wo wenn eine Gruppe
Group Thinking,
also das kommt halt auch sehr häufig auch im Fußballkontext vor, dass wenn einer aufschreit und sagt, der Videoassistent ist totaler Quatsch, dann jeder plappert quasi dieser Sache dann hinterher und dann denke ich mir manchmal, ja gut, aber hast du dich mit den Zahlen beschäftigt? Also das ist ja das, was schade ist. Die Menschen machen sich nicht die Mühe, die Kennzahlen anzugucken. Was ist eigentlich, wie oft wurde letztes Jahr was korrigiert, zu welchem Ergebnis hat das geführt? Und da versuche ich mich immer wieder auch letztendlich selber in irgendeiner Form zu sensibilisieren, dass man nicht in irgendwie in solche Fallen dann reinläuft. Aber am Ende des Tages sind wir natürlich auch anfällig für solche Biases, ja.
Dennis, ich habe den größten Respekt sowohl vor den Spielern auch vor den Schiedsrichtern, weil die unter einem enormen psychologischen, mentalen Druck stehen. Ja, ich meine, nicht nur im Stadion, sondern man weiß ja, da schauen jetzt alle Reporter und 800 Millionen Menschen, die die besten Trainer und die besten Schiedsrichter der Welt sind. Wie regulierst du dich emotional? Mit welchen Übungen oder mit welchen Hacks stabilisierst du dich mental?
Also zum einen vor dem Spiel ist es meistens so, ich mache ja ganz unterschiedliche Sachen, ob das jetzt, ich versuche mich immer in die Balance zu bringen und in die Bewusstheit, also dass ich wirklich nicht in so einen Automatismus verfalle. Das ist auch
Achtsamkeit, ja.
Genau, das ist auch der Grund, warum ich eine Kuckucksuhr hier habe, die klingelt.
Habe ich gehört.
Genau. Die Kuckucksuhr klingelt deswegen jede Stunde, damit ich in die Bewusstheit komme, wenn ich hier arbeite und irgendwie dann manchmal laufen die Gedanken weg. Und deswegen habe ich eine Kuckucksuhr. Da habe ich mit Jens Korsen diskutiert, der fand das als Idee sehr, sehr gut, der wollte dann gleich die gleiche Kuckucksuhr haben. Also das ist tatsächlich so, diese in die Bewusstheit zu kommen, da mache ich unterschiedlichste Atemübungen, dass ich halt einfach merke, okay, ich bin in der Lage, jetzt mehr wahrzunehmen als vielleicht der ein oder andere. Und im Spiel ist es schon so, also wenn ich dann in der Kabine sitze und ich weiß, der Druck ist groß, da denke ich mir immer, okay, wir haben schon so viele Spiele geleitet, die erfolgreich waren. Und ich meine, die Stoiker nehmen ja auch die Worst-Case-Szenarien so ein bisschen vorne weg, um es dann, wenn es eintreten sollte, etwas entspannter damit umgehen zu können. Das mache ich auch manchmal, wobei ich mich da nicht immer so wohl fühle, wenn du in diese Gedankenwelt eintauchst und denkst dir, wenn dieses Spiel quasi nicht funktioniert und es geht quasi komplett schief, dann fühlt sich das in dem Moment halt nicht so lustig an, weil wir wissen ja auch von der Hirnforschung, dass allein die Imagination schon das gleiche Gefühl auslöst oder in den meisten Fällen. Und deswegen versuche ich schon, also mit solchen Sachen zu arbeiten vor dem Spiel. Im Spiel ist es so, dass ich immer darauf achte, bin ich im Außen. Also das heißt, bin ich mit meinen Gedanken, nehme ich das wahr, was um mich herum passiert. Und ich habe eine sehr einfache Methode. Wenn ich zum Beispiel 5 Minuten nichts mit meinen Assistenten rede, hat einer die Aufgabe, mich immer zu fragen, bist du noch online? Also der fragt mich, also der hat seine Aufgabe besteht unter anderem darin, mich zu fragen, bist du da? Also wenn er mich fragt, bist du online, bist du da? Dann geht es darum, mich quasi aus dieser Innengerichtetheit rauszuholen. Und sehr häufig merke ich es aber selber mittlerweile. Also wenn meine Gedanken, ich mache dir ein Beispiel, manchmal laufe ich im Spiel und dann tut mir mein Oberschenkel weh, dann beschäftigt mich das. Dann denke ich mir, mein Gott, wie soll ich denn dieses Spiel überleben? Mir tut mein Oberschenkel weh und ich habe aber noch 80 Minuten. Dann habe ich einen ganz einfachen Trick. Ich überwinde meine Gedanken oder mein Hirn, indem ich nach außen gerichtet anfange, Sachen aufzuzählen. Also da läuft die Nummer 10, der hat das rote Trikot an. Ach, da ist Mario Götze. Also ich zähle letztendlich die Sachen auf, um aus dieser Innengerichtetheit nach außen zu kommen, weil ich festgestellt habe, Fehler passieren dann, wenn ich nach innen gerichtet bin. Bin ich aber im Außen und schaffe es sozusagen mehr wahrzunehmen, dann ist die Fehlerquote niedriger, weil ich dann nicht plötzlich, da passiert was und ich bin mit meinem Oberschenkel beschäftigt und dann wache ich plötzlich wieder ein zweites Mal auf, wie der Jens sagt. Und dann denke ich mir, och, was ist jetzt passiert? Und dann würde ich ja reagieren und so versuche ich auch in dem Segment damit umzugehen. Und natürlich das Thema, wie gehe ich mit Ablehnung um etc., da versuche ich auch sehr häufig zum Beispiel meine Person und die Funktion zu trennen. Also wenn 80.000 mich auspfeifen, denke ich mir, die haben nichts gegen mich persönlich als Dennis Aytekin, sondern die beschimpfen jetzt quasi den Schiedsrichter, der im schwarzen Trikot da rumläuft oder Wir laufen ja mittlerweile auch in unterschiedlichen anderen Farben rum. Also das ist tatsächlich so, wie wir, also wie ich jetzt mit dieser Situation dann am besten umgehen kann.
Aber auch physisch ist das eine richtig anspruchsvolle Aufgabe. Ja. Ja, da so, ich weiß nicht, wie viele Kilometer läufst du pro Spiel?
10 bis 12 Kilometer pro Spiel in etwa.
Mit Sprints, ja?
Ja, das sind halt Intervalle, also natürlich Sprints und auch wir nennen das immer so HI-Läufe, also hochintensiv. Läufe. Und das ist natürlich, und es wird ja immer schneller. Also der Fußball wird immer schneller. Und ich meine, wenn man 47 ist, so wie ich, dann spürst du das dann natürlich schon, dass du an der einen oder anderen Stelle sehr oft antizipieren musst und genau überlegen musst, wo laufe ich jetzt hin? Und du darfst, also je älter ich werde, desto mehr muss ich tatsächlich im Hier und Jetzt sein. Und die Gedanken dürfen nicht abschweifen, weil wenn du gedanklich abschweifst, dann holst du das körperlich nicht auf. Also die Geschwindigkeit habe ich ja nicht mehr, dass ich so extrem hinterherkomme. Wenn ein junger Schiedsrichter kurz mal sich mit was anderem beschäftigt, der rennt halt deutlich schneller.
Folgt auf, ja.
Und als erfahrener Schiedsrichter, also als etwas älterer Schiedsrichter, der jetzt nicht mehr ganz so schnell ist, musst du quasi immer on sein, damit du letztendlich in der Lage bist, da nicht falsch zu stehen, wenn Situationen passieren.
Aber da investierst du auch in deine eigene Gesundheit sehr viel. Da sieht man an deinem Ring und da investierst du, glaube ich, viel. Gab es für dich da, sagen wir, Game Changer in den letzten 10 Jahren, wo du etwas wirklich so verändert hast und sagst, wow, das waren tatsächlich Effekte, mit denen ich vor 10 Jahren hätte nicht rechnen können?
Also es ist halt ein wahnsinnig breites Feld, was du quasi da ansprichst. Es ist, ich meine, ich beschäftige mich natürlich mit, das hat jetzt wenig natürlich damit zu tun, aber so Longevity-Forschung, also was sagt die, also Zellen, die, also wie schaffst du es letztendlich auch, wenige Entzündungen im Körper zu haben, weil ich meine, jede Trainingsreiz ist ja eine gewisse Entzündung im Körper. So, das heißt, du musst ja gucken, wie schaffst du es, schneller zu regenerieren, weil das ist ja die Kunst. Wenn ich schneller regeneriere, dann kann ich öfter trainieren. That's it. Und wenn du dich damit beschäftigst, gibt's natürlich so ein paar Faktoren, die entscheidend sind. Ein Faktor ist das Thema, Eiweiß, Aminosäuren letztendlich, dass du einfach weißt, du brauchst halt, je älter du wirst, einfach mehr Eiweiß. Das ist so ein ganz großer Baustein. Das Thema Krafttraining. Also ich habe halt früher die ganze Zeit nur Ausdauer trainiert. Mhm. Und ich habe dann irgendwann halt festgestellt, dieses permanente Ausdauertraining, das ist zwar nett, aber eigentlich brauche ich dann halt auch, oder es ist ganz elementar sogar, das Thema Krafttraining. Und das habe ich dann noch eingebaut. Ich habe dann alle möglichen Features noch, wirklich um die letzten paar Prozent rauszuholen. Also ich habe ein Höhentrainingsgerät mit einer Maske. Ich kann da 8000 Meter simulieren, um quasi die Mitochondrien noch
zu aktivieren.
Natürlich alle möglichen Supplements, also die natürlich nicht auf der Dopingliste steht, aber es gibt ja so viele Supplements, die man auch nehmen kann. Und da dann wirklich jetzt nicht jetzt inflationär alles Mögliche, sondern die entscheidenden Supplements zu nehmen. Also mit dem Thema beschäftige ich mich natürlich die ganze Zeit. Aber ehrlicherweise ist das jetzt unabhängig vom Fußball. Mir macht es Spaß, weil ich will ja auch nach der Karriere noch weitermachen mit dem Sport. Und da wird es wahrscheinlich eher in eine Richtung gehen, dass es längere Ausdauersportarten sein werden, anstatt kurze, harte Einheiten. Weil dieses kurze, harte, das macht ja eigentlich eher die Gelenke und die ganze Muskulatur anfälliger.
Kann ich nachvollziehen. Aber dann hast du jetzt bestimmt den Schlaf auch anders eingestuft als wie vor 10 Jahren, weil ich glaube, Schlaf hat massiv an Bedeutung gewonnen.
Tracker,
habe ich gesehen, Aura bei dir.
Aura, genau. Also das ist natürlich ganz, ganz wichtig zu verstehen, wie reagiert der Körper auf, wie ist die Tiefschlafphasen. Also es ist wirklich, man kann so viel machen, man darf sich aber, glaube ich, auch nicht verrückt machen, wenn man dann jetzt mal ein Glas Rotwein trinkt und ich meine, das Bittere ist ja, du siehst halt dann sofort die Zahlen. Ne? Also ich kenne Zahlen, wenn du morgens aufstehst und das Ding zeigt dir eine Readiness von 80% an, wenn ich jetzt mit diesem Gedanken ins Spiel gehen würde und sagen, um Gottes Willen, heute bin ich nur zu 80% ready und nicht zu 95%, was ich sonst bin. ja, dann wäre ja quasi schon Negativszenario vorprogrammiert. Ich nehme das als, also ich sensibilisiere mich halt für die Themen, damit ich ein Gefühl habe, okay, wenn ich jetzt das und das mache, passiert Folgendes, oder wenn ich zu spät esse, passiert das, oder wenn ich bestimmte Supplements nehme, sehe ich, oh, ich habe plötzlich 20 Minuten länger Tiefschlaf. Und das muss man dann halt schon wissen.
Wodurch war das jetzt? Was hat bei dir bewirkt? Ich bin auch dafür sehr, sehr sagen wir, anfällig. Was hat bei dir wirklich was verändert?
Also Kreatin ist bei mir ein Thema, was ich in den letzten Wochen ganz gezielt, und zwar auch, da muss er dann genau gucken, was für ein Kreatin, welche Produkte. Also da gibt es ja alle möglichen Marken, aber so ein, zwei, diese
deutsche Qualität von
Genau.
Trennstoff, Creapure, wenn du das Creapure, hast. Dann
richtig, Creapure nutze ich auch. Und also das ist schon so nochmal so ein Thema gewesen, wo ich gemerkt habe, es gibt so NMN1, Taurin, also es gibt so unterschiedliche Studien. Ich beschäftige mich auch mit dem Lutz Graumann und mit dem Professor Muacevic, die sind ja da auch sehr aktiv. Und ja, alleine darüber könnte man wahrscheinlich jetzt noch.
Aber ich kann dir empfehlen, wenn du jetzt deinen Schlaf trägst, probier mal mit Löwenmähne.
Löwenmähne?
Ja.
Okay, muss ich mal notieren.
Ja, das ist auch evidenzbasiert.
Ist das ist dann ein
Pilz.
Okay,
Löwenmähne. Nicht quasi ein natürlicher Wirkstoff. Hat aber bei mir auf jeden Fall eine gute Wirkung, weil ich auch ein Riesenexperimentator bin.
Okay.
Und ich überwache auch alles und schaue einfach, was passiert. Wenn ich etwas nehme, dann setze ich ab. Und zum Thema Game Changer, bei mir war das Absetzen von Weizen und Zucker, was Stillentzündungen wirklich massiv einbrechen ließ. Und weil du ja sagst, Gelenkschmerzen und solche Sachen, die verschwinden. Das ist absolut abgefahren.
Ne? Die Frage ist nur, wie schafft man, also Zucker komplett verzichten, da hab ich dann allergrößten Respekt vor dir, wenn du quasi das wirklich komplett ausschließen kannst. Ich meine, klar, es gibt ja Ersatzstoffe, die man dann nehmen kann, also Süßstoffe etc. Aber es ist schon auch eine Herausforderung, auf die zwei Komponenten komplett zu verzichten, ne?
Ja, absolut. Sozial ist nicht immer gut verträglich, weil du plötzlich nicht bei allem dabei bist, aber das funktioniert trotzdem gut, weil du dich einfach anders fühlst. Das ist total faszinierend, wenn du das erlebst. Dennis, aber was heißt das jetzt für dich nach vorne? Du bist ja quasi vor dem nächsten Lebensabschnitt. Du bist ja multidimensional und kongenial in sehr vielen Bereichen. Wie sieht dein Fahrplan für die nächsten, sagen wir, für die nächsten Experimentenphase aus, jetzt ohne richtige Pläne für die nächsten 10 Jahre aufzurufen?
Also ich fange mal so rum an. Ich glaube, was ich ja mitbringe, ist ja so diese Field Authority. Also das heißt, ich habe letztendlich die Erfahrung direkt aus der Praxis. Also wenn Jens Korsen mir sagt, wie sich's anfühlt, wenn Menschen das habe ich ja alles erlebt. Also das Schöne ist, ich habe jetzt keine Psychologie studiert, aber ich beschäftige mich ja mit ganz vielen Wissenschaftlern. Und was ich immer mache, ist seit vielen Jahren ich halte ja Vorträge zum Thema Entscheidungen unter Druck, zum Thema Teamwork, Führung mit Wertschätzung. Und ich versuche, alle wissenschaftlichen Fakten letztendlich mit Analogien aus dem Fußball leicht verdaulich zu vermitteln. Und da habe ich ja von DAX Konzernen bis hin zu mittelständischen Unternehmen, kleineren Unternehmen, unterschiedlichste Settings sozusagen mit Vorträgen als Impulsgeber sozusagen auch schon bespielt. Ich sehe aber auch noch darüber hinaus, also gerade eben bin ich fasziniert auch über das Thema, damit beschäftige ich mich ja seit vielen Jahren mit Amy Edmondson, psychologische Sicherheit. Also wie schaffst du es auch, dass ein Team High-Performance-Team wird und funktioniert? Und da sind wir gerade eben auch dabei, Sachen zu entwickeln, was wir eben auch in Organisationen dann anbieten können, und das ist so eine wichtige Thematik, wenn so ein Team Freude, Spaß hat, Sachen äußern darf, also dann entsteht halt diese High Performance und daran glaube ich zutiefst. Und wenn ich da halt einen Beitrag leisten kann durch die Analogien vom Fußball, die es dann leicht verdaulich machen, dann, und wenn ich da nur eine Führungskraft ändern oder wenn ich einen jemanden ändern kann, der dann plötzlich anders handelt in bestimmten Situationen, dann motiviert mich das halt ungemein. Und in dem Feld habe ich halt einfach großen Spaß, tausche mich mit ganz vielen Leuten aus, um dann das letztendlich in meine Arbeit einfließen zu lassen. Und ich denke, das wird so die nächsten Jahre schon den Schwerpunkt bilden. Und natürlich will ich auch dem Fußball in irgendeiner Form verbunden bleiben. Also ob das jetzt dann in der Schiedsrichterfamilie ist oder ob das in einer anderen Rolle im Fußball ist, das wird sich dann mit Sicherheit auch noch zeigen. Aber es ist, ich suche nach Sachen, die mir Lebensfreude und Erlebensmomente kreieren. Also unser gemeinsamer Freund und Bekannter Jens Korsen sagt ja auch immer, diese Erlebensmomente schaffen, und das ist so, was mich halt auch antreibt. Und ich stelle mir immer die Frage, ist das eine Sache, die mir jetzt einen besonderen Moment beschert hat? Und danach werde ich auch dann letztendlich meine Aktivitäten ausrichten.
Ja, das klingt sehr, sehr schön. Ich habe diese Woche kommt bei uns ein Talk, und der sagte, invest in memories. Das ist seine Botschaft. Das ist das Einzige, was am Ende des Tages zählt, ja. Die Erlebnisqualität. Und das finde ich auch wunderbar, wenn du da dran bleibst. Vielleicht zum Abschluss, Dennis, du hast ja ein sehr spannendes Buch geschrieben, Souverän entscheiden, das, was nicht nur deine Erfahrungen mitbringt, sondern auch das wissenschaftlich mit untermauert, weil bei dir merkt man ja tatsächlich, du legst auf diese wissenschaftliche Perspektive extrem viel Wert. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass dieses Buch in Hall of Fame aufgenommen wird und du musst die Quintessenz des Buches in einem Satz verfassen und drunter schreiben, was wäre das für ein Satz?
Also, ich glaube, das, was mich ja auch persönlich antreibt, ist, man muss immer aufpassen, dass manche Menschen verwechseln so dieses Thema beliebt sein oder ich muss immer nett und also Wohlfühloase etc. Das ist zum Beispiel nie mein Anspruch oder mein Ansatz gewesen, aber dieser eine Satz wäre klar in der Sache, aber zum Menschen herzlich. Also diese Klarheit mitzubringen, aber den Menschen gesichtswahrend aus der Situation zu lassen und das ernsthafte, das echte Interesse am Menschen. Also wenn man das so hinbekommt, dann glaube ich, würden wir ganz, ganz viele Konflikte vermeiden können, und auch ganz harte Entscheidungen werden eher akzeptiert. Das habe ich zumindest, die Erfahrung habe ich gemacht. Harte Entscheidungen, in meinem Fall, ich gebe eine rote Karte, und die Menschen akzeptieren es trotzdem, weil sie spüren, dass da eine gewisse Verbindung eben zu dem Menschen ist. Also klar in der Sache, aber zum Menschen herzlich, das würde ich sozusagen als die Kernbotschaft mitgeben.
Toll. Dennis, gab es ein Buch, das in den letzten Jahren dich sehr stark geprägt hat?
Natürlich der Selbstentwickler von Jens, Jens Korsen, das ist natürlich klar. Ich beschäftige mich aber auch sehr stark natürlich auch mit dem Stoizismus. Vielen Dank auch nochmal. Du hast mir noch zu Weihnachten ja auch nochmal das Buch geschenkt zum Stoizismus. Und das fand ich übrigens überragend, auch diese Zusammenfassung. Es ist so breit, aber wenn ich jetzt auf nur ein Buch erwähnen müsste, wäre es tatsächlich das vom Jens, der Selbstentwickler, der mich so geprägt hat über die Jahre. Das kann ich ehrlicherweise jedem nur ans Herz legen.
Das ist auch mein Buch, weil ich häufig gefragt werde, was wäre mein Buch, was mich geprägt oder das mich geprägt hat, das sage ich auch, ja, der Selbstentwickler als Konzept. Ja, Dennis, bei der Frage nach dem besten Ratschlag deines Lebens, was würdest du hier sagen?
Der beste Ratschlag. Also, ich habe so, in meinem WhatsApp-Status ist es auf Latein, so dieser Satz, alles geht vorüber. Und ganz viele Leute denken, ich meine das negativ, also so nach dem Motto, das ist doch negativ. Und ich will mich jeden Tag daran erinnern, dass alles vorübergeht, aber ich meine es positiv. Also es gibt ganz tolle Momente und sich bewusst zu machen, dass auch diese tollen Momente irgendwann nicht mehr da sind. Deswegen diese Momente zu genießen, diese Momente zu leben, das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Themen, die wir befolgen sollten, weil wir in dieser enormen Geschwindigkeit, die Welt mit sich bringt, wir so kognitiv überlastet sind, dass wir diese besonderen Momente nicht mehr wahrnehmen. Und das ist so, glaube ich, was ich da sagen würde.
Aber das, glaube ich, beim König Salomon, glaube ich, war das auf dem Ring eingraviert und auch das vergeht, ja, wenn ich mich nicht irre. Das ist auch für den Demut als Übung gut zu wissen, dass das sowohl in eine Richtung vergeht, auch wie in die andere Richtung.
Absolut.
Dennis, und dann die abschließende Frage, die wir jedem Gast von uns stellen. Was ist für dich der Sinn des Lebens?
Der Sinn des Lebens? Ah, das ist eine sehr philosophische Frage. Ich glaube, solange ich mich vor der Zeit von Jens Korsen, sage ich mal, und dann auch die Zeit Jens Korsen plus Stoizismus, das hat sich so ein bisschen gewandelt. Mittlerweile ist der Sinn tatsächlich dieser Weg, den man geht, den letztendlich als den so schön und so mit so vielen Erlebensmomenten wie möglich zu gestalten. Das ist so das, und das zu akzeptieren, dass es eben ein Auf und Ab im Leben gibt und nicht an diesen Herausforderungen dann letztendlich zu verzagen, sondern die als Trainingseinheit zu sehen.
Durchgangsstationen zum Erfolg.
Ja. Durchgangsstationen zum Erfolg. Aber der Weg sozusagen, den zu genießen, und ganz viele Leute sind halt dieses bedingte Glück, also immer zielorientiert und nur zielorientiert. Ja, das ist wichtig auf der einen Seite, aber dieser Weg ist ja das, was einen letztendlich auch dahin bringt. Und wenn ich jeden Tag aufstehe und mir denke, heute nehme ich mir Folgendes vor, und wenn ich das mit bestem Wissen und Gewissen und mit voller Leidenschaft letztendlich leben kann, dann habe ich am Abend so für mich ein Glücksgefühl, wo ich sage, heute war ein schöner Tag, ja, und ich habe alles gegeben. Und dieses Bewusstsein, das treibt mich an.
Und das befreit ungemein, Dennis, weil man nicht alles im Leben im Griff hat. Dafür ist das Leben zu komplex. Aber wenn du dein Bestes gegeben hast, dann spielst du nur mit den Karten, die dir zugeteilt wurden, und der Rest liegt nicht in deiner Hand. Und
Das ist ja das Thema. Ganz häufig fragen mich die Leute, aber wie motivieren sie sich? Oder wie kann man sich denn motivieren, wenn immer alles nur schlecht und negativ ist? Das ist halt dann immer sehr, sehr schwierig, wenn man den Menschen dann halt versucht zu erklären, dass es halt einfach dazugehört, dass es mal auf und ab geht und dass man eben dieses innere Spiel gewinnt, wie der Jens Korsen dann auch sagt, dass er sich bewusst macht, was steht heute an und habe ich alles gegeben. Und viele Leute beschweren sich halt von früh bis Abend und vergessen da und kommen aus dieser Opferhaltung halt nicht raus. Und das ist eigentlich so das Thema, wo ich dann einfach versuche, jedes Mal mir bewusst zu machen, ich muss nicht trainieren, sondern ich bin dankbar, dass ich trainieren kann, weil das auch körperlich funktioniert und das ist noch alles in Ordnung.
Ist auch ein Privileg.
Also das ist, glaube ich, so diese Einstellung, wenn man da so halbwegs, natürlich hat man das auch nicht jeden Tag, aber wenn man sich dann das bewusst macht, Haltung annimmt und sagt, das ist jetzt so der Weg, dann, glaube ich, hat man es etwas entspannter.
Ja, und ich glaube, was du davor erwähnt hast mit dem Stoizismus, in dem Moment, wo du unterscheiden kannst zwischen den Dingen, die du beeinflussen kannst, und den Dingen, die nicht in deiner Macht liegen.
Genau.
Die Menschen beschweren sich, es ist alles schlechter wird, meistens über die Dinge, die nicht in deren Hand liegen.
Ja.
Und da kannst du keine Motivation herschöpfen, sondern du kannst das nur in deinem Einflussbereich machen, ja.
Absolut.
Deswegen, ich bedanke mich herzlich für diesen einflussreiches Gespräch, Dennis, und ich wünsche allen unseren Zuhörern, dass sie einfach motiviert dranbleiben und das beeinflussen, was in deren Hand liegt. Danke dir.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.